SWR 2 Lesenswert Magazin.
In Norwegen entsteht gerade eine ganz besondere Zeitkapsel. Die Future Library, die Zukunftsbibliothek, nimmt ihren Namen ganz ernst. Sie wird aus 100 exklusiv verfassten Büchern von berühmten Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt bestehen. Diese Bücher bleiben allerdings bis zum Jahr 2114 geheim und unter Verschluss in einem Raum der neuen modernen Deichmann-Bibliothek in Oslo. In diesem Jahr hatte neben dem vietnamesisch-US-amerikanischen Schriftsteller Ocean Vuong eine deutsche Autorin die Ehre, einen Text zur Future Library beizusteuern. Die 1980 in Greifswald geborene Autorin und Buchgestalterin Judith Schalansky. Bekannt wurde Judith Schalansky mit ihrem bei Mare erschienenen Atlas der abgelegenen Inseln und mit ihrem Bildungsroman Der Hals der Giraffe. Außerdem gibt sie bei Mattes und Seitz die wunderschöne Reihe Naturkunden heraus. Am vergangenen Wochenende war feierliche Übergabe in einem Waldstück bei Oslo und ich hatte Gelegenheit, mit dabei zu sein und mit Judith Schalansky über das Projekt zu sprechen. Judith Schalansky, wir haben uns am Sonntagmorgen schon im Wald bei Oslo getroffen und das Ganze hatte was von einer großen Prozession mit vielen Pilgern. Wie haben Sie das heute Morgen erlebt?
Ja, ganz ähnlich. Und ich glaube, diesen doch sehr spirituellen Aspekt, der ist wirklich wichtig für dieses Projekt und den konnten wir wunderbar erleben. Es war wirklich eine Prozession, eine Schlange von Menschen, die aber gar nicht so andächtig, sondern einfach freudvoll in den Wald gegangen sind. Es ist ein Spaziergang von etwa einer halben Stunde. Und dann, das war besonders schön zu sehen, es war eigentlich eine Art Naturbühne, wo wir uns dann versammelt haben und die Zeremonie abgehalten haben, weil es das Gelände mit dem Future Library Fichten ist etwas abschüssig und bildet tatsächlich so etwas wie ein natürliches Auditorium.
Dort im Wald, wo wir waren, da befinden sich 1000 Fichtensetzlinge, gepflanzt von der schottischen Künstlerin Katie Patterson, die dieses Projekt initiiert hat. Diese Bäume werden im Jahr 2114 gefällt und zu Papier verarbeitet und auf dieses Papier sollen dann die Texte der Future Library gedruckt werden. Haben Sie eine Idee, warum sich Katie Patterson ausgerechnet für Fichten entschieden hat?
Naja, Fichten sind tatsächlich die Brotbäume. Die Brotbäume zum Beispiel der deutschen Forstwirtschaft. Das sind forstwirtschaftlich genutzte Bäume. Das finde ich ehrlich gesagt besonders interessant, weil wir kennen, glaube ich, viele Arten von Baumverehrung, Baumriten, bei denen es dann irgendwie vor allem um alte Eichen geht, um Linden ganz stark und jetzt im Mai natürlich vor allem um die Birke. Aber soweit ich weiß, waren Fichten noch nie das Zentrum eines neuen Kultes oder eines Kultes überhaupt. Und das finde ich das Besondere, weil diese armen Fichten, ich meine, die sind vielfach gescholten, vor allem in der deutschen monokulturell orientierten Forstwirtschaft, weil sie eben tatsächlich die Brotbäume sind, die man angepflanzt hat, möglichst soldatisch eigentlich in der Monokultur. Also sie sind eigentlich die Bäume, die für schnelles Wachstum und leider damit auch für Profit stehen. Und damit tut man ihnen natürlich ein bisschen Unrecht, weil die armen Bäume können nichts dafür. Und darüber hinaus sind dies Bäume, die eigentlich aus den Bergen stammen, die gar nicht tiefe Wurzeln haben, was sie eben tatsächlich für die deutschen Wäldereien gar nicht so gut geeignet erscheinen lassen und weswegen sie tatsächlich total unter Stress sind. Also in Norwegen ist es nochmal anders, weil es viel, viel gebirgiger ist. Aber sie hat sich offensichtlich sehr damit beschäftigt, welche Bäume dafür gut in Frage kommen. Und diese 1000 Setzlinge werden ja sehr umkümmert.
Sie sind Herausgeberin der sehr schönen Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz. Und auch bei diesem Projekt geht es ja um unser Verhältnis zur Natur. Was bedeutet Ihnen dieses Projekt von Katie Patterson vor allem?
Ich fühle mich damit so verbunden, ehrlich gesagt, auf ganz vielen Weisen natürlich, dass es uns vorführt, wie sehr wir letztendlich doch auf Materie angewiesen sind. Also wir reden immer so viel von Digitalisierung und seit ich Bücher mache, wird immer gesagt, das Ende der Bücher stünde unmittelbar bevor. Und das ist toll, dass dieses Projekt deutlich macht, dass auch die Bücher irgendwo herkommen. Sie fallen nicht vom Himmel. Es gibt Ressourcen, die dafür verbraucht werden. Also es ist ein ehrliches Projekt und gleichzeitig setzt es verschiedene Zeitmaßstäbe in Beziehung, weil nun mal Bäume ein anderes Alter haben. Ich meine, Fichten können unfassbar alt werden. Der älteste Baum der Welt ist 9.500 Jahre alt. Eine Fichte eben. Völlig verrückt. Und gleichzeitig werden sie natürlich in der Forstwirtschaft nach 100 Jahren gefällt, um unter anderem zum Beispiel Papier daraus zu machen. Gleichzeitig ist das Tolle, dass Bäume selbst Zeit aufzeichnen. Ich meine, die Jahresringe geben Auskunft über die klimatischen Verhältnisse eines Jahres, Wachstums- und Ruheperiode. Und das ist ein wahnsinnig zwingendes Bild, was klar macht, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, von der Gegenwart zu erzählen. Also Bäume sind Archive ihrer selbst oder Archive der Vergangenheit genauso.
Sie sind seit heute Teil der Future Library in Gesellschaft mit Autorinnen wie Margaret Atwood oder einem Autor wie Karl-Ove Knausgard und auch Ocean Vuong, der mit Ihnen sein Skript heute übergeben hat. Die Manuskripte werden in einem speziellen Raum in der Deichmann-Bibliothek in Oslo aufbewahrt. Wie würden Sie diesen Raum beschreiben? Sie waren ja drin heute.
Ja, es fühlt sich tatsächlich ein wenig an wie das Innere eines Tieres. Ocean Vuong hat in seinem Gespräch auf die Arche Noah verwiesen. Und das ist eigentlich ein schöner Begriff. Ein wenig kann man aber auch die andere biblische Geschichte, die etwas mit Archiv zu tun hat, nämlich Jonas Walfisch. Also man fühlt sich auch etwas verschluckt. Und das ist auf jeden Fall ein geweihter Raum. Also das erkennt man schon daran, dass man die Schuhe ausziehen muss. Und er ist sehr gemütlich, muss man zugeben. Es liegt an dem vielen Holz und sehr klein. Und gleichzeitig öffnet er natürlich einen großen, großen Imaginations- und Assoziationsraum.
Sie haben vor einigen Jahren ein schönes Buch über das Verschwinden geschrieben, das Verzeichnis einiger Verluste. Bei diesem Projekt geht es ums Bewahren, ums in die Zukunft hinüberretten. Wie ist das für Sie, dass Menschen erst in rund 100 Jahren das lesen können, was Sie jetzt geschrieben haben?
Ich glaube, diese Texte, die sind gar nicht so wichtig. Wir reden ganz viel davon. Wir reden ganz viel davon, wie geheimnisvoll das ist. Aber das Geheimnis, das Tabu, was praktisch verhängt worden ist über diese Texte, das erlaubt uns ja ganz viele Geschichten zu erzählen. Das heißt, das Abwesende kann oftmals aufregender, anregender, attraktiver auch sein als das, was wir bekommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig in einer Welt, wo wir alles sofort haben können, dass es Dinge gibt, die uns verborgen bleiben. Und insofern ist das ein großes Versprechen. Und es gibt einen Faktor X dieses Projektes, der seine zwingende Schönheit ausmacht.
Sie selbst sind die Einzige, die diesen Text kennt. Es wird nichts darüber verraten, aber den Titel, den können wir jetzt auch nochmal hier verraten. Sagen Sie den nochmal bitte.
Ja, der Titel lautet Fusseln und Splitter, eine Chronik.
Auf Deutsch?
Ja, natürlich, ich habe auf Deutsch geschrieben, na klar. Und heute bei der Zeremonie habe ich ihn dann auf Englisch übersetzt, wo er auch ganz gut klingt. Fluff and Splinters, a Chronicle.
Also es gab keine Auflagen jetzt zur Sprache oder so. Gab es überhaupt irgendwelche Auflagen zu dem Text?
Ja, dass er textbasiert sein muss. Dass es wirklich nicht darum geht, jetzt Bilder oder eine Art von Design mit zu integrieren, sondern textbasiert. Und natürlich war klar, dass ich den auf Deutsch schreibe. Ich kann gar nicht in einer anderen Sprache schreiben. Und zum Beispiel der isländische Autor Sjörn, der sagte, naja, Isländisch ist eine sterbende Sprache. Es ist für ihn auch eine Möglichkeit, einen Teil dieser Sprache dem Archiv zu übergeben.
Sie sind ja auch Buchgestalterin und jetzt konnten Sie aber nur ein Skript auf weißem Papier abgeben. War das ein bisschen schmerzhaft für Sie?
Beides. Es ist ja immer so, dass auch die Limitationen, die wir haben, die Begrenzung eines Projektes, einem ja auch immer eine gewisse Freiheit wiedergeben. Das heißt, darüber brauchte ich gar nicht nachzudenken. Dieses Manuskript ist sogar in Times New Roman gesetzt, was ich sonst mir natürlich nie erlauben würde. Aber das macht damit klar, das ist einfach nur ein Manuskript. Die Aufgabe war eben nicht, ein Buch zu gestalten, sondern ein Manuskript zu machen.
Man vertraut ja offenbar darauf, dass es auch in 100 Jahren noch Menschen geben wird, die lesen und dass es überhaupt noch Bücher und Bäume geben wird. Sind Sie da auch optimistisch?
Ich meine, wir haben keine Ahnung. Wir brauchen nur 91 Jahre zurückzudenken, um das kalte Gruseln zu bekommen, was Geschichte anstellen kann. Kann auch sein, dass dieses Projekt gekapert wird, dass es missbraucht wird. Es kann sein, dass Gegenprojekte gestartet werden. Niemand weiß das. Also es ist etwas, was lebendig ist. Es ist eine erfundene Tradition, die aber jetzt lebendig ist und damit auch ein offenes System. Das heißt, womöglich ist es auch so, dass es eine Zukunft geben wird, die wirklich Besseres zu tun hat, als ein vor 100 Jahren gegründetes Projekt zu erfüllen. Also es ist vielleicht dann auch ein Projekt, was sehr nostalgisch sein wird. Das wissen wir nicht. Es gibt in der Geschichte, hat es immer wieder Zeiten gegeben, die sehr geschichtsorientiert waren. Und dann gab es aber auch immer Zeiten, die sehr zukunftsorientiert waren. Und dieses Projekt ist eben beides. Und es kann sehr gut sein, dass es eine Zukunft ist, die einfach nur Tabula Rasa macht und sagt, ach ja, da gibt es ja noch die Manuskripte, mal gucken, was wir damit machen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir darüber nachdenken und uns klar wird, in 100 Jahren oder in diesem Fall 91 Jahren wird die Welt ganz anders sein.
Herzlichen Dank, Judith Schalansky. Ihr noch geheimes Manuskript wird neben 100 anderen bis zum Jahr 2114 in einem speziellen Raum der Deichmann-Bibliothek in Oslo aufbewahrt und ist Teil der Future Library von Katie Patterson.